Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Es ist eine Sondersendung, eine aktuelle Sendung, weil wieder ein hochrangiges Paper erschienen ist. Und willkommen Michael Bretthauer, der Autor.
Vielen Dank, Dankeschön.
Michael, du hast ja ganz viele hochrangige Studien und die erste Message an alle, die jetzt so wie ich neidisch da sind und sagen, ah, das hätte ich auch gern und so. Die Message ist natürlich, ja, könnte man haben, aber dann kann man nicht nebenbei noch 200 ESDs machen und 50 Live-Demos, sondern dann muss man sich da voll darauf konzentrieren.
Ja.
Michael, du endoskopierst ja noch, aber nicht mehr 24/7, ne?
Das ist ja genau wie du sagst. Man muss sich ja so ein bisschen für seinen Karrierenweg entscheiden und man kann nicht alles machen. Man kann nicht überall in der ersten Reihe tanzen und eben ich konzentriere mich viel um die Forschung, um die großen Studien und mache halt Endoskopie nur noch einen Tag die Woche, weil es halt sonst nicht passt.
Gut, das lassen wir jetzt mal, das war mir auch wichtig, das lassen wir jetzt mal so stehen für alle, um da kurz drüber nachzudenken. Jetzt geht's aber in die Sache. Erschienen ist ein Paper in Lancet und zwar geht's wieder mal um die Nordic-Studie. Da gab es ja eine ziemliche Diskussion, wenn du dich erinnerst. Eigentlich ist es viel besser und man müsste dies und jenes machen und die ersten 2 Jahre weglassen und es anders rechnen. Und dann hieß es, na gut, jetzt warten wir mal, nach ein paar Jahren wird es ja wahrscheinlich besser werden, wird sich die Koloskopie durchsetzen. Und die Antwort ist?
Lass uns mit der Antwort noch eine halbe Minute warten. Also das war schon hart, muss ich sagen, damals vor 4 Jahren im Oktober 22 und danach die Monaten. Viel Kritik an der Studie, die, wie ich finde, zumindest zu Teilen nicht gerechtfertigt war, weil halt, das ist mein Eindruck, weil die Resultate halt, die Ergebnisse nicht so waren, wie sich das viele Kollegen in der Gastroenterologie oder im Screening-Bereich vorgestellt haben. Und die Hauptkritik damals war ja, dass das Follow-up, also die Nachbeobachtungszeit, zu kurz ist, um den vollen Gewinn der Koloskopie herauszuarbeiten. Und gut, das konnte ja sein, das weiß ja keiner, bevor man das macht. Und eben deswegen haben wir halt jetzt, damals waren es 10 Jahre, in 2022, die wir im New England Journal publiziert haben, jetzt haben wir im Lancet heute publiziert 13 Jahre, also 3 Jahre mehr, um dann halt zu schauen, okay, wie sieht es nach längerer Nachbeobachtungszeit? Ist es wirklich so, wie einige Kritiker gesagt haben, dass die Koloskopie besser ist, wenn man länger wartet. Und das Ergebnis ist, nein, wahrscheinlich nicht. Also die Ergebnisse sind sehr ähnlich wie das, was wir 2022 gesehen haben.
Ich meine, damals wurde ja gesagt, die ersten paar Jahre zählen nicht, weil natürlich jeder Screening-Effekt ist, man hat mehr Karzinome, vor allem mehr frühe Karzinome.
Ja.
Und wenn man die Jahre abzieht, dann beginnt der Vorsorgeeffekt erst später. Das stimmt, aber trotzdem ist es natürlich eine Studie um das, was sofort passiert, wenn man die Vorsorge einführt. Aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das heißt, die Raten an Karzinominzidenz und Mortalität waren mehr oder minder dieselben.
Ja, also es gibt ja immer diese 2 Analysen, Thomas, das haben wir damals auch besprochen und viele haben das mitbekommen. Es gibt diese Intention-to-Screen-Analyse, die immer die erste ist nach Lehrbuch der randomisierten Studien, wo halt alle, die randomisiert, mit einbezogen werden, was so die beste Analyse ist, der am meisten Vertrauen schenkt. Da ist das Ergebnis eigentlich im Prinzip gleich. 20% weniger Darmkrebs in der Gruppe, die zum Screening eingeladen wurde, als in der Gruppe, die nicht eingeladen wurde. Was dann die Per-Protokoll-Analyse angeht, das heißt also, da versucht man dann mit statistischen Methoden die Gruppen so ein bisschen auszugleichen zwischen denen, die dann tatsächlich die Koloskopie wahrgenommen haben und die eben, die nicht gekommen sind, zu einer Einladung bekommen, aber nicht gekommen sind. Da ist das Ergebnis jetzt nach 13 Jahren ein bisschen besser als nach 10 Jahren. Also das Ergebnis jetzt in den Per-Protokoll-Analysen, die wir gemacht haben, und wir haben eine neue Methode jetzt, die besser sein soll als die alte Methode, die wir 2022 hatten. Da gibt es jetzt eine 45-prozentige Risikoreduktion für die Inzidenz. 45%, also fast die Hälfte. Was schon was ist, finde ich, aber vielleicht immer noch zu wenig für einige. Das werden wir jetzt ja sehen die nächsten Wochen.
Also statt 31 beim letzten Mal, ne?
Statt 31 sind es jetzt 45.
Richtig. Und die Mortalität in per Protokoll hat sich auch nicht geändert?
Nein, damals nach 10 Jahren gab es keinen Unterschied und gibt es immer noch nicht. Das ist die kurze Antwort.
Was ist denn das mit der verdammten Mortalität? Ist das, soll man denn darauf, natürlich ist das, was angeblich zählt, aber... Ist das
ja,
so?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja so, von früher, als man mit Screening angefangen hat, das waren ja noch nicht wir, das waren ja die Kollegen von der Mammographie und teilweise Prostata und so weiter, da hat man gesagt, Mortalität, also die Cause-Specific Mortality, also die Mortalität der Erkrankung, für die man screent, das ist der große Endpunkt. Da muss man sich drauf konzentrieren. Was wir jetzt sehen, gerade auch mit der neuen Publikation im Lancet, ist, dass das wahrscheinlich vielleicht doch nicht so sein soll in der Zukunft. Weil wir eben sehen, erfreulicherweise, dass die Mortalität, die Sterblichkeitsrate beim kolorektalen Karzinom jetzt so gering geworden ist, so niedrig geworden ist, unter 0,5% nach 13 Jahren in unserer Studie, dass es sehr schwierig ist für Screening-Methoden, ob es jetzt die Koloskopie ist oder was anderes, dann noch einen draufzusetzen, das noch niedriger zu machen, weil eben die Sterblichkeit gegen Null geht. Mhm. Sehr erfreulich für die Patienten, die es betrifft, aber für eine Screening-Methode, die ausgelegt ist, um die Mortalität zu senken, wenn man dann schon fast bei Null ist, wird es natürlich sehr schwierig, ne?
Das stimmt, aber man könnte natürlich sagen, wenn ich die letzten 10 Jahre meines Lebens mit einem Kolonkarzinom und einer Metastasenresektion und Antikörpertherapie und 500.000 Euro Kosten verbringe, würde ich es eigentlich lieber ohne machen. Also
genau, und das ist das Ding jetzt eben. Ich gebe dir ganz recht, Thomas, und deswegen sagen wir in der Diskussion von diesem Lancet Paper, versuchen so ein bisschen die Diskussion anzukurbeln jetzt in unserem Fachbereich für die nächsten Monate oder Jahre und sagen, vielleicht sollten wir umdenken. Und das haben ja einige schon gemacht und es ist schon diskutiert worden. Vielleicht sollten wir uns auf die Inzidenz konzentrieren, weil es eben so ist, dass natürlich, wenn man jemanden fragt, möchtest du erst einen Krebs haben und dann nicht dran sterben oder möchtest du den Krebs gar nicht bekommen und gar nicht haben, dann ist natürlich das Letztere das, was viele bevorzugen. Ich auch persönlich. Mhm. Und du wahrscheinlich ja, auch, sicher. Thomas. Und dann sollte man sich vielleicht auf die Inzidenz konzentrieren und nicht mehr so auf die Mortalität in der Zukunft.
Und da sind ja 45% auch gerade im Vergleich zu anderen Vorsorgen nicht so schlecht.
Ist super. Da kommt sonst keiner dran.
Ja.
Also 45%. Man meint, dass das Cervix-Screening, also das, wie heißt das auf Deutsch, Gebärmutterhals-Screening, da gibt es ja keine randomisierten Studien in dem Bereich, ist auch ganz interessant für einen anderen Podcast mal. Da meint man, da vielleicht liegt man da bei 50%, aber sonst die anderen, nee, die sind da überhaupt nicht dran in dem Bereich.
Ja, und es ist ja interessant auch, sich zu realisieren, dass so Definitionen von objektiver Wissenschaft natürlich davon abhängen, was sonst noch passiert. Nicht nur von der politischen Landschaft, sondern auch was andere Faktoren, die mit dem ursprünglichen Studienziel gar nichts zu tun haben, was die machen. Ne? Ich glaube, vielleicht ist das die Hauptmessage dieses Podcasts. Da kann eine Menge erreicht werden in der Per-Protokoll-Analyse, also für die, die hingehen. Mhm. Und sie sterben zwar nicht dran, weil die Therapie besser geworden ist, aber vielleicht können wir es uns A, nicht mehr leisten in dieser Kostenordnung. Und zweitens, so schön ist ja auch nicht, mit einem Kolonkarzinom durchs Leben zu gehen, ne?
Überhaupt nicht. Wenn wir das verhindern können, es sind nicht die 80% und 90% Reduktion, von denen Anni gesprochen haben. Da müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sein. Aber es sind immerhin vielleicht 45, wenn man den Per-Protokoll-Analysen Glauben schenkt. Und das ist schon gut. Und eben, handelt sich um Inzidenz, also um die Verhinderung der Erkrankung.
Ich meine, wir diskutieren ja ständig über diese Protokollanalysen, weil man denkt ja eigentlich als praktisch tätiger Arzt und als Patient erst recht, per Protokoll ist das, was es mir persönlich bringt.
Ja.
Wieso ist es so schwierig und kannst du kurz sagen, wo du glaubst, wo das hingeht, wie man das verfeinern kann? Ihr habt jetzt ja eine neue Technik von einem der Päpste der Target Trials da angewandt. Wird das dann auch mal geglaubt werden, mehr als Intention to Screen?
Ah, gute Frage. Also wenn du mich persönlich jetzt fragst, gut, das ist ja immer so ein bisschen in die Zukunft gucken, das ist schwierig. Ich glaube, es wird die Intention to Screen oder Intention to Treat generell nicht ersetzen können, glaube ich. Aber die Methoden werden natürlich immer besser. Und der Miguel Hernan, der bei uns in der Gruppe mit dabei ist im Nordic Trial, ist, wie du sagst, einer der Führenden in diesen neuen Methoden der Per-Protokoll-Analysen von randomisierten Studien, auch observationellen Studien. Und die werden natürlich immer besser, jedes Jahr, jedes zweite Jahr. Und ich denke, es wird nie zur Intention to Treat ranreichen, aber es ist schon wesentlich besser jetzt als vor 5 oder 10 Jahren. Was natürlich schwierig ist mit der ganzen Sache, ist, dass man so richtig genau nicht weiß, wie gut die neuen Methoden sind, weil man hat ja im Prinzip keinen Goldstandard. Man weiß nicht genau, was ist denn jetzt die Wahrheit eigentlich? Die Wahrheit ist ja nicht Intention to Screen, wenn man jetzt nicht nur die Leute angucken will, die hingehen, und das ist ja das Interessante. Aber es ist die Wahrheit, da kann man sich nur annähern, asymptotisch, aber man wird da nie hinkommen, weil man nicht weiß, was im Prinzip die endgültige Wahrheit ist. Aber dass Miguel und andere das besser und besser machen und wir das jetzt appliziert haben, das ist schon ein Schritt nach vorne.
Ich glaube auch, es ist allemal besser, als jetzt bei einem 30-prozentigen Uptake zu nehmen und dann herumzumodellieren und sagen, was wäre, wenn jetzt 70% wäre und dann so Theoriekurven, weil ja,
das ist ganz schwierig, ja.
Sogenannte, genau. Das finde ich auch einen komischen Begriff, Real World Data, als ob die Studiendaten irgendwie auf dem Mars erhoben würden, aber das ist eine ongoing discussion, ne?
Ja, also die Welt muss ja immer neu verarscht werden, ne? Und da braucht man ja immer neue Begriffe, die so ein bisschen als Hype dann durchgehen. Das dauert dann 5 Jahre und dann kommt wieder ein neuer Begriff, weißt du, dem alle hinterherlaufen.
Choose wisely. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zur Studie. Welche neuen Aspekte waren denn sonst noch drin, die mitteilenswert sind?
Subgruppenanalysen, das heißt die Untergruppen. Das haben wir ja damals in 2022 im New England Journal nicht gemacht, weil wir zu wenig Events hatten. Jetzt haben wir mehr und jetzt haben wir Subgruppen gemacht. Und da haben wir dann geguckt, zum Beispiel die proximalen Tumoren gegen die distalen Tumoren und Männer und Frauen. Und es ist so, dass, können wir bei Männern und Frauen anfangen, der Gewinn ist bei den Männern größer als bei den Frauen. Bei den Frauen ist, wenn man sich die P-Werte anguckt und die Konfidenzintervalle, ist kein statistisch signifikanter Effekt zu sehen. Das ist ganz interessant. Bei den Männern ist ein Effekt zu sehen, der nicht so weit davon entfernt liegt, wie das für die Gruppe total ist. Also besserer Effekt bei Männern als bei Frauen und besserer Effekt bei den distalen Karzinomen im Vergleich zu den proximalen Karzinomen.
Die Frauen sind ja später dran. Ist das korreliert worden? Mit dem Alter?
Nee, wir haben uns das also gegeben, das ist genau. Also wenn man kann natürlich jetzt die Frauen dann noch näher unterteilen, alte Frauen, junge Frauen und so weiter, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil halt eben dann die Events wieder so klein werden. Ne? Das geht dann nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, in 2-3 Jahren, wenn wir wieder was machen.
Aber es könnte einer der Gründe sein, ne?
Vielleicht, ja. Wir haben das ja in den Altsigmoskopie-Studien sehr genau angeschaut vor einigen Jahren. Und da haben wir eigentlich nicht rausgefunden, warum der Effekt jetzt schwächer ist bei Frauen als bei Männern. Ob wir das hier jetzt rausfinden mit der Koloskopie, das weiß ich nicht. Also bis jetzt weiß noch eigentlich keiner, warum das bei Männern besser funktioniert als bei Frauen. Mit der Endoskopie generell. Und es ist auch beim Stuhlscreening ist es ja auch so, ne? Ist auch ein besserer Effekt bei Männern als bei Frauen. Und keiner weiß so richtig, warum eigentlich.
Was dagegen spricht, dass hauptsächlich männliche Endoskopiker die Männer bevorzugen beim Stuhlscreening.
Das kann sein, ja, ich weiß es nicht.
Ja gut, Michael, ich danke dir ganz herzlich für diese Vorstellung deiner neuen Studie. Und natürlich halten wir die Daumen. Es ist ja sehr mühsam, sowas über 20, 25 Jahre dann aufrechtzuerhalten. Aber trotzdem ist es sicher wichtig, dann die 15 Jahre oder 16 oder 17 Jahresergebnisse zu haben, um zu sehen, wohin die Kurven gehen. Vielen Dank.
Ich denke auch, ja. Wir werden noch zumindest ein neues Paper machen, irgendwann dann in 2-3 Jahren und dann mal schauen, ob wir dann noch die Lust und die Kraft und die Zeit haben, das noch länger zu machen. Mal gucken.
Ach, das traue ich dir durchaus zu. Herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Wie gut ist die Koloskopievorsorge? Und nächste Woche geht's weiter. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.